Der Visun Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter unter @einfachvisun.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Visun Podcast. Heute ein Interview mit Thorsten Rossmann, dem Senderchef von Weltfernsehen und N24 Doku. Leider gab es technische Probleme am Anfang des Podcasts, sodass wir ein wenig später erst einstarten. Ich bitte, das zu entschuldigen.
Man muss ja sagen, als N24 gestartet ist, gab es ja auch nicht so viele Sender der dritten und vierten Generation, wie man das heute kennt. Also das war ja im Grunde einer der ersten kleineren Sender, eine völlig andere Zeit. Wie hast du das damals so erlebt? Also so auch das ganze TV-Umfeld war ja noch ein völlig anderer Markt, oder?
Der große Vorteil dieser frühen, vergleichsweise frühen Geburt von N24 war, dass es noch die analoge Welt gab. Das heißt, wir hatten 30, 35 Sender, die verbreitet wurden. Wir mussten uns um die Verbreitung echt bemühen. Es war eine der Hauptaufgaben, einen Transponder bei Astra zu bekommen, sich dann um die Verbreitung in den Kabelnetzen zu kümmern. Das ist uns sehr gut gelungen. Und das war die große Chance. Damit waren wir sehr, sehr früh dabei und haben auch sehr lange, eigentlich bis zum analogen Switch-Off, in der Verbreitung davon profitiert, dass wir schon so früh dabei gewesen sind. Und in der Tat, wir waren einer der ersten kleineren Sender. Im NTV gab es schon länger, die sind Ende 92 auf Sendung gegangen. Das war der Hauptwettbewerber. Die hatten auch wirklich schon was vorzuweisen. Und wir sind mit sehr viel Energie, mit sehr viel Leidenschaft und mit dem gesamten Esprit, das es damals bei ProSieben gab, an die Arbeit gegangen. 2004 im Oktober hatten wir dann nach einigen Veränderungen im Management, in der Programmstruktur, in der Programmphilosophie, hatten wir dann tatsächlich NTV überholt.
Das war doch wahrscheinlich damals wirklich so ein Moment, wo im Konzern auch das erste Mal alle gemerkt haben, ui, da ist ja schon einiges richtig gelaufen, ne? Weil ihr wart ja doch der Kleine in dem Sinne ja im Konzern. Wie hat sich das so verändert? Also die Wahrnehmung auch damals im TV-Markt so? Auf einmal wart ihr ja jemand. Damals waren ja, wie gesagt, weniger Sender. Wie hast du das so empfunden?
Ich würde immer sagen, der Respekt ist langsam gewachsen. Nachrichten im Privatfernsehen sind und bleiben ein schwieriges Geschäft. Wir hatten bei N24 von vornherein auf eine Zwei-Säulen-Strategie gesetzt. Das heißt, der Sender musste sich alleine und selbstständig im Markt behaupten. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war er als Nachrichtenproduzent für ProSieben, später ProSiebenSat.1 unterwegs. Und mit diesen beiden Erlösquellen haben wir uns halt auf den Weg gemacht und haben dann 2004 auch das erste Mal schwarze Zahlen geschrieben. Aus Sicht von ProSiebenSat.1 blieb das Nachrichtengeschäft aber unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein schwieriges. Und man hat immer hier im Nachrichtenfernsehgeschäft die Aufgabe, sich um die Quoten zu kümmern, also vernünftige Reichweiten zu besorgen und gleichzeitig auf die Kosten zu achten. Das ist und bleibt die Hauptaufgabe.
Ja, und dann gab es ja diesen Moment, ich glaube wahrscheinlich 2009 wird das ja dann gewesen sein, in dem du dich mit Stefan Aust getroffen hast und darüber nachgedacht hast, ob es nicht vielleicht sogar Sinn macht, diesen Sender rauszulösen. Wie war das denn? Wie ist das denn vonstatten gegangen?
Na, ich glaube, man muss vorausschicken, dass ProSiebenSat.1 2007 von Private Equity Investoren der zweiten Generation, vorher war ja Heimsaban da, übernommen wurde. Und dass in der Optimierung des Geschäftes von ProSiebenSat.1 auch das Nachrichtengeschäft in toto zur Disposition stand. Nicht als Programm, nicht als Programmfläche, aber doch in seiner unternehmerischen Dimension. Und ich bin im November 2009 vom damaligen Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling gefragt worden, ob ich mir vorstellen könne, den Sender zu übernehmen im Rahmen eines Management-Buyouts. Andere Szenarien waren die Schließung, waren der Verkauf an andere, eine Umpositionierung. Und ich habe nicht lange überlegt und habe dann gesagt, ich kann mir das vorstellen unter bestimmten Umständen. Und als das bekannt wurde, haben sich dann eine Reihe von Kollegen gemeldet, unter anderem auch Stefan Aust, den ich dann an einem Freitagabend hier in Berlin-Mitte zu einem kurzen Abendessen getroffen habe. Und für mich war das eine echte Offerte, sage ich mal, denn mir war klar, um den Sender selbstständig zu führen, mussten wir auch aus dem Dunstkreis, aus dem Imagekreis von ProSiebenSat.1 etwas herausgeführt werden. Und ein Vollblutjournalisten mit so viel Erfahrung, auch im Fernsehgeschäft wie Stefan Aust, war dann tatsächlich eine hervorragende Verstärkung unseres Management-Teams hier. Und dann sind wir in den Pitch gegangen, haben das Konzept aufgestellt. Ich wusste schon damals, als ich Stefan austraf, dass wir, was wir so in etwa zu tun hätten. Wir haben das dann weiter ausgefeilt. Und als wir uns dann am Ende gegen andere Wettbewerber, ich glaube Murdoch war im Gespräch, ein russischer Investor, die damalige Nachrichtenagentur DDP, als wir uns gegen die durchgesetzt hatten, haben wir dann den Sender tatsächlich am 16. Juni 2010 übernehmen und in die Selbstständigkeit führen können.
Das muss ja schon auch eine aufregende Zeit gewesen sein, weil das eine ist ja, dass man letztlich die Geschicke eines Senders mitbestimmt, aber dann halt so komplett alles aus, ja, wenn man so will, eigenen Mitteln und so weiter. Da war dir zu diesem Zeitpunkt ja auch noch nicht alles klar, wie es jetzt laufen wird. Jetzt haben wir natürlich 10 Jahre später. Da ist viel passiert in dieser Zwischenzeit, aber es muss ja schon auch eine aufregende Zeit für dich gewesen sein und sehr bewegend, ne?
Ja, ich würde sagen, man ist gar nicht so richtig zum Nachdenken gekommen, denn die erste Aufgabe nach der Übernahme war ja eine sehr weitreichende, tiefgreifende Restrukturierung. Das darf man nicht vergessen, der Verkauf war verbunden mit klaren Kostensenkungsvorstellungen seitens ProSiebenSat.1 für seine Formatnachrichten. Wir hatten also eine veränderte Erlössituation, auf die wir eingehen mussten, auf die wir reagieren mussten. Und gleichzeitig mussten wir unsere Position im Zuschauermarkt und im Werbemarkt halten. Und die Vermarktungsfrage ist natürlich auch eine Schlüsselfrage. Wenn man aus einer dann damals ja 10-jährigen Konzernzugehörigkeit und der Vermarktung durch 7-1 dann rausgeht, war es schon echt eine Aufgabe, sich überhaupt für einen neuen Vermarkter zu entscheiden. Und wir haben dann erfreulicherweise in der IQ Media einen, wie ich damals fand, hervorragenden Partner gefunden, der sich sehr passgenau eigentlich mit unseren Möglichkeiten und Herausforderungen beschäftigt hatte. Und daraus ist im Grunde genommen auch die Basis entstanden für unser heutiges Vermarktungsgeschäft, nicht zuletzt durch dich und Franjo, die ja, Franjo Martinovic, die ihr ja am Anfang bei der IQ angeheuert hattet. Und ich finde, der bisherige Weg hat sich wirklich gut gemacht.
Ja, wir wollen uns auch nicht beschweren. Das, wie gesagt, ist ja jetzt schon auch für unser Mediageschäft eine lange Zeit. Hol uns doch nochmal ab in der Zeit, als ihr den Sender auch gegründet habt. Habt ihr euch ja auch im Ausland andere Sender angeguckt? Habt ihr auch sehr genau geschaut, welche Technik dahinter steht und was man machen muss? Im Grunde haben wir ja jetzt gerade eine Situation, in der das ja vergleichbar ist, nämlich ein anstehender Umzug auch, was die Redaktion angeht. Ja, erzähl doch mal vielleicht, wie das damals war und wie ihr jetzt gerade da drauf blickt, denn das neue Springer-Gebäude soll ja auch die Redaktionen von Welt insgesamt zusammenführen, Fernsehen, Print und digital. Ja, wie sah es damals aus und wie ist aktuell so dein Blick beziehungsweise wie ist der Stand?
Wir hatten tatsächlich schon im Jahre 99, als die Idee entstand, einen eigenen Nachrichtensender zu gründen, die Vorstellung davon, dass das ein crossmediales Angebot sein sollte. Wir kamen damit, das haben wir sehr schnell festgestellt, nur deutlich zu früh. Es war eigentlich gar nicht möglich, das technisch so miteinander zu kombinieren, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hatten und wie es hätte sein müssen. Wir sind auch an den Punkt gekommen, dass man mit reinen Nachrichten 24 Stunden am Tag in einem am Ende ja doch unterhaltungsgeprägten deutschen Fernsehmarkt nicht fürchterlich weit kommt. Wir haben uns Beispiele in den USA angeschaut. Wir waren vor der Gründung von N24 bei MSNBC. Wir haben uns in England Sender angeguckt, in Frankreich. Das waren alles sozusagen lehrreiche Beispiele dafür, wie man es am Ende in Deutschland nicht macht. Denn wir haben zwar anfangs dann auch versucht, die ersten 2 Jahre 24 Stunden oder sehr viele Nachrichten zu machen, konnten das nicht durchhalten, mussten auf die besondere, spezifische Situation in Deutschland eingehen. Die besteht und wird geprägt durch ein sehr starkes öffentlich-rechtliches Nachrichtenangebot. Da tut sich dann privates Fernsehen zunächst mal schwer. Wir hatten den Wettbewerber NTV, der zum damaligen Zeitpunkt sicher als etabliert gelten konnte, und mussten uns da so unseren Weg suchen und unsere Positionierung finden. Wir sind dann von den crossmedialen Dingen irgendwann auch wieder aus Kostengründen abgekommen. Das war ein Modell, was sich damals nicht refinanzierte. Heute dagegen, den Umzug zum Springer-Gebäude, zum neuen Springer-Komplex vor Augen, kann man sagen, die Technik ist jetzt soweit. Wir werden in dem Neubau in der Lage sein, im Grunde genommen alles miteinander zu kombinieren. Nachrichten als Basis fürs Fernsehgeschäft, fürs Digitalgeschäft und natürlich nach wie vor fürs Printgeschäft. Die Wege, die uns bisher trennen, das sind so 2,5 Kilometer, die werden dann deutlich kürzer, nämlich nur ein Treppenhaus oder ein Stockwerk, um genauer zu sein, sodass die Verzahnung dann auch tatsächlich greifen wird. Und vor dem Hintergrund findet eigentlich die Ursprungsidee von N24 nach 20 Jahren ihr Ziel, und zwar ausdrücklich und sozusagen außergewöhnlich im Sinne einer Chance, in dem Umzug in das neue Springer-Gebäude. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das auf die tägliche inhaltliche Arbeit auswirken wird. Ich verspreche mir da sehr viel von.
Lieber Thorsten, noch die Frage, wie das damals eigentlich kam, als N24 zu Welt wurde, als Axel Springer N24 gekauft hat. Erzähl doch mal, wie das zustande kam.
Naja, wir waren knapp 4 Jahre lang selbstständig mit unserem kleinen Management-Team von 6 Leuten. Und wir hatten schon auch die Herausforderung, uns auf die digitale Zeit richtig einzustellen. Und das ist etwas, was Investitionen braucht, genügend Liquidität und natürlich auch ein überzeugendes inhaltliches Konzept. Und mir war relativ schnell klar, dass wir zwar im Nachrichtenbereich TV gut aufgestellt waren, dass uns aber die notwendige Finanzkraft und letztlich auch die Marktposition fehlt, diese Position in die digitale Welt hinüber zu transferieren. Und über dieses Thema und viele Gespräche, die wir in der ganzen Branche geführt haben, hat sich dann eigentlich 2013 herauskristallisiert, dass wir mit Axel Springer möglicherweise den richtigen Partner finden, um uns in diese Richtung weiterzuentwickeln. Und am Ende gab dann auch tatsächlich den Ausschlag für den Verkauf an Axel Springer, die das Interesse entsprechend artikuliert hatten, das Konzept. Und das Konzept sah vor, dass wir Welt und N24 kombinieren und im Grunde genommen dann diese alte Vision von N24 als crossmediale Marke, als digitale TV-Marke, dass wir das mit Axel Springer würden realisieren können. Und daran arbeiten wir jetzt seit 2014. Und ich finde, dass wir mit dem Umzug in das neue Springerhaus dann auch tatsächlich die letzte Wegmarke erreicht haben. Andere Wegmarken, unter anderem war sicherlich der Markenwechsel von N24 zu Welt. Das war auch letztlich das Redesign der Welt hin zu einer digitalen Marke und digitalem Auftreten. Das alles, finde ich, ist uns gut gelungen, weil wir keine Leute verloren haben. Ich glaube, alle erkennen nach wie vor, dass Welt und N24 zusammengehören. Der neue Markenname Welt steht für all die Markeninhalte, die N24 auch hatte. Und wir werden diese Form der Zusammenarbeit in dem neuen Gebäude ab Herbst 2020, das jedenfalls ist der jetzige Planungsstand, sicherlich noch besser auf die Rampe kriegen.
Ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern, an dem aus N24 dann Welt wurde. Das habt ihr ja lange vorbereitet. Das war ja glaube, ein Jahr oder so habt ihr ja im Grunde schon darauf hingearbeitet, indem ihr die Logos bzw. die Schrift und so weiter schon langsam dahin entwickelt habt. Aber das war ja auch schon ein ordentlicher Schritt für euch. Wie war das? Also auch für die Moderatoren, denn die mussten ja plötzlich umschalten und waren natürlich jahrelang gewohnt, den Namen N24 auszusprechen. Wie hast du den Tag erlebt?
Das war ein spannender Tag. Und es war am Ende aber auch nur ein Tag in einem langen Prozess. Insoweit hat sich das auch schon wieder sehr schnell relativiert. Ich glaube, für alle ist es gewöhnungsbedürftig gewesen. Und auch 2 Jahre später bleibt es für viele Zuschauer und auch den ein oder anderen Mitarbeiter gewöhnungsbedürftig. Man muss sich tatsächlich an diese neuen Markennamen dann gewöhnen. Man muss das verinnerlichen. Abgelegt im Kopf, in der Erinnerung eines jeden ist N24. Aber man kann auch beobachten, dass das zunehmend weniger wird, dass es den Moderatoren beispielsweise immer flüssiger über die Lippen geht, dass es draußen im Markt inzwischen auch durchgängig oder durchgängiger gesehen wird. Und es dauert halt. Und ich kann nur sagen, wir haben bei ProSieben Sat.1, als wir damals den Zusammenschluss zwischen ProSieben und Sat.1 gemacht und vollendet hatten, und dann mit diesem Namen ProSieben Sat.1 unterwegs waren, das war genauso sperrig, das war genauso schwierig. Daran hat sich auch keiner erstmal gewöhnt. Und heute, auch das ist jetzt 20 Jahre her, spricht darüber keiner mehr. Und unsere Marken, und das gilt für Welt noch mehr als für N24, sind Jahrzehnte alt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie es in 20 Jahren ausschauen wird, dann in der Tat wird die Erinnerung an N24 verblasst sein und dann ist es Welt. Und in der gesamten Stärke und in der Kraft dieser Marke mit den Inhalten, für die sie steht, wird da keiner mehr irgendwie ein Fragezeichen dran machen. So sind wir Teil eines Prozesses, den haben wir 2018 mit der Umbenennung begonnen, mit den Vorbereitungen das Jahr vorher eingeleitet. Ich glaube, wir können wirklich sagen, wir haben keine Zuschauer verloren. Wir müssen natürlich dafür, daran arbeiten, dass wir das weiter bekannt machen und bekannt halten. Aber das wird jetzt zunehmend einfacher mit fortschreitendem Zeitablauf.
Und wie ist denn so dein aktueller Blick auf so den Nachrichtensendermarkt weltweit? Welche so Trends beziehungsweise welche Entwicklungen siehst du da aktuell? Ihr vergleicht euch ja schätzungsweise und in deinem Büro, das muss ich kurz beschreiben, sind wirklich mehr als genug Bildschirme. Also ich zähle hier so gefühlte 20, aber du hast ja definitiv alles im Blick hier. Wie siehst du das aktuell, so den Bereich?
Also es gibt in kleineren Märkten eine Tendenz, dass sich Print, Digital und TV Angebote aus einem Hause tatsächlich verzahnen. Das sehen wir vor allen Dingen in Skandinavien. Die haben jetzt eine andere Kosten- und vor allen Dingen auch eine andere Refinanzierungsbasis. Die Länder, in denen Cable Fees gezahlt werden, wo die Verbreitung also auch erlösträchtig ist, richtig erlösträchtig, da ist diese Möglichkeit gegeben. Das funktioniert auch ganz gut. Wir sehen in den USA eine absolute Spaltung des TV-Nachrichtenmarktes. Wir haben uns 2004 schon Fox News angeguckt. Der damalige Hauptgesellschafter von ProSieben Sat.1, Haim Saban, hat immer in die Diskussion geworfen, man möge sich doch an Fox News orientieren, die als dritter Nachrichtensender in den USA gestartet sind, sich parteipolitisch klar ausgerichtet und positioniert haben. Das tut Fox News heute noch. Sehr klar und eindeutig im Trump-Lager. Wir konnten das damals nach langen Diskussionen ein für alle Mal auch entscheiden, dass das ein schlechter Weg sei. Übrigens ein Weg, der auch nicht auf europäische Verhältnisse übertragbar ist, weil die politischen Landschaften in Europa nicht so klar gespalten sind in etwa zwei gleich große Bevölkerungsgruppen wie in den USA. Wir sehen auch, dass sich durch diese Spaltung im amerikanischen Nachrichtenfernsehen praktisch Parallelwelten entwickelt haben, die den politischen Prozess zunehmend dominieren, prägen in jedem Fall, dergestalt, dass der politische Konsens und der Kompromiss immer schwieriger wird. Die jeweilige Klientel, die jeweiligen politischen Akteure leben da tatsächlich zunehmend in ihrer eigenen Wirklichkeit. Das wird flankiert von den sozialen Medien. Das ist dann aber auch ein Phänomen, was sich nicht nur auf die USA erstreckt, sondern auch auf Europa. Umso wichtiger ist im Grunde genommen, im besten angloamerikanischen Sinne Nachrichtenfernsehen zu machen. Neutral, schon so, dass jeder Akteur zu Wort kommt und wir das auch entsprechend abbilden, aber gleichwohl objektiv, glaubwürdig, seriös, sehr aktuell. Wir sehen, dass der Trend, und das gilt weltweit, um das dann noch abzuschließen, der Trend immer mehr geht in Richtung Live-Nachrichten. Wir sind wie wenige andere Anbieter dafür gut positioniert. Das ist unser Kerngeschäft. Wir können das, glaube ich, und das gilt auch für die Kollegen von NTV, das muss ich ausdrücklich sagen, wir können das sicherlich besser als die Öffentlich-Rechtlichen, wenn man deren Brennpunkte sieht. Ist klar zu erkennen, deren Stärke liegt in den Formatnachrichten, in der eingeschwungenen, eingeprägten Struktur, die sie über ihre regionalen Ableger einfach aufbieten können. Aber wenn etwas passiert und wenn etwas passiert mit einer Relevanz, mit einer Bedeutung, die jetzt über die reine Schlagzeile oder das digitale Verbreiten von Headlines dann eben hinausgeht, dann sind Welt und auch andere Nachrichtensender wie NTV hier in Deutschland sicherlich die richtigen Anlaufstellen, dieses Geschehen dann auch zu verfolgen.
Und man kann ja, glaube ich, schon zusammenfassend sagen, wenn man als Redakteur bei einem Nachrichtensender anfängt, dann sollte man nicht mehr glauben, dass der Arbeitstag planbar ist. Also ich denke jetzt gerade ganz aktuell an Thüringen. Ich kann mich noch damals sehr gut an Fukushima erinnern und alles, was dazwischen war. Das ist ja schon auch was, wo man sagen muss, da muss man viel Leidenschaft für haben, damit man das auch mitmacht. Denn ihr seid ja dann teilweise, also gerade auch in der Redaktion, dann von nachts bis was weiß ich unterwegs und könnt ja gar nicht so richtig planen. Ne? Das ist ja etwas, was es wahrscheinlich von vielen anderen Sendern auch unterscheidet, ne? In der Spontanität.
Ja, wir sind natürlich gehalten, auf Live-Ereignisse zu reagieren. Vieles vom Nachrichtengeschehen ist natürlich planbar. Es gibt bestimmte Termine, die man so in die Planung einstellt. Aber das, was das Programm treibt, das sind natürlich die unvorhergesehenen großen Nachrichtenereignisse. Und wenn man das über die Jahre so zurückverfolgt, dann gibt es halt davon doch sehr viele. Nicht so viele, dass man 365 Tage im Jahr darauf zählen kann, aber doch ausreichend tragische, wichtige.
Was war denn das Aufregendste, das mit dem damals, als der Elektriker hier am Potsdamer Platz das Kabel durchtrennt hat?
Das ist ja ein internes Ereignis gewesen, was der Zuschauer hoffentlich nicht mitbekommen hat. Das hat uns natürlich intern hier lange beschäftigt, wenn die Systeme abstürzen. Ist es echt schwierig, Programme auf die Reihe zu bekommen. Uns ist das ganz gut gelungen. Die Pläne, die Notfallpläne haben ganz gut funktioniert, aber das war schon Stress. Nein, das Aufregendste ist sicherlich nach wie vor für mich jedenfalls 9/11 gewesen. Das haben wir auf N24 damals, gerade mal ein Jahr auf Sendung, natürlich auch abgebildet und verfolgt. In den letzten Jahren sind es sozusagen der Tsunami 2004 gewesen, die Terrorangriffe in Paris 2016. Das ist so eine unendlich lange Reihe von Ereignissen, die unser gesamtes öffentliches Leben und Wahrnehmen geprägt haben. Und wir als Nachrichtenanbieter haben das eben immer aufzugreifen, abzubilden, haben unsere Strukturen so auszurichten und aufzustellen, dass wir das auch können. Aber eines ist auch klar, es ist jedes Mal ein Kraftakt. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass tatsächlich diese Nachrichtengebung auch von Seiten des Marktes als ein normales Programmgenre begriffen wird, das zwar dass man nicht planen kann, dass das insoweit eine Herausforderung darstellt, aber dass doch seine Stärken und seinen Reiz und vor allen Dingen in all diesen Unterhaltungsformaten als Umfeld doch seine Relevanz hat. Es ist das, was letztlich unsere Gesellschaft zusammenhält. Es ist das, was einfach Kommunikation stiftet und was das Miteinander in einer demokratischen Gesellschaft ermöglicht. Und wir als Nachrichtensender transportieren das. Und wenn der Markt das akzeptieren würde und vielleicht das eine oder andere Mal überlegt, seine Kampagnen dann doch bei uns zu platzieren, dann hilft das tatsächlich allen, weil es nämlich der Zersplitterung in diesem Markt Einhalt gebietet.
Kann ich nur unterstreichen, natürlich aus meiner Sicht. Ihr habt ja vor, ich glaube, nunmehr 3 Jahren dann auch noch eine Entscheidung getroffen, nämlich einen weiteren Sender zu gründen mit der im Grunde ja zweiten Programmfarbe des Senders, nämlich vor allem Dokumentationen, N24 Doku. Das war ja auch sehr erfolgreich. Also das freut uns natürlich im Werbemarkt besonders, weil es ja jetzt seit ja mittlerweile, ich meine, es sind jetzt 3 Jahre, einfach stetig immer auch gewachsen ist in den Reichweiten. Kannst du dir vorstellen, theoretisch weitere Sender auch noch zu gründen?
Gut, theoretisch vorstellbar ist vieles. Man muss klar sagen, N24 Doku ist die Antwort auf die zunehmende Digitalisierung und Fragmentierung des Marktes. Wir stehen als kleinerer Anbieter hier im Wettbewerb mit 2 großen Gruppen. Diese beiden Gruppen haben etwas über 50% Marktanteil im Zuschauermarkt, sind aber bei über 80% im Werbemarkt als Senderfamilien. Das ist eine Folge der sozusagen konzentrationsrechtlichen Gesetzgebung, die ja erstmal privates Fernsehen in einer analogen Welt ermöglichen musste. In einer digitalen Welt haben diese beiden Anbieter jetzt sehr viele Vorteile aufgrund ihrer Größe, und zwar auf allen Märkten, auf denen sie zugange sind. Und wir stehen als kleinere Anbieter zusammen auch mit anderen Sendeunternehmen immer vor der Herausforderung, dass wir schauen müssen, uns gegen die Googles dieser Welt, gegen die zunehmende Internetnutzung, gerade auch was Nachrichten jetzt angeht, behaupten zu müssen und gleichzeitig dem Markt immer noch die Reichweiten zu liefern, die natürlich Kunden auch benötigen, um ihre Kampagnenziele zu erreichen. Und N24 Doku als Timeshift-Angebot, glaube ich, ist ein adäquates, sehr effizientes Unternehmen, das zu gewährleisten. Und wir freuen uns über die Entwicklung. Wir wachsen mit zunehmender technischen Reichweite. Wir haben tatsächlich hier auch schöne, identische Umfelder für unsere Kunden. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, dass wir zwischen Nachrichten und oder der Entscheidung, uns auf Nachrichtenereignisse einzulassen, also aus dem normal programmierten Schema bei Welt auszubrechen, um Ereignisse von Relevanz im Programm abzubilden und gleichzeitig unser Doku-Publikum über N24 Doku zu bedienen. Und das ist ein großes Privileg. Früher habe ich mich sehr schwer getan, bestimmte Ereignisse dann live ins Programm zu nehmen, von denen ich wusste, sie sind zwar relevant, aber sie würden nicht unbedingt viel Marktanteile bringen. Das ist immer das Dilemma, das man hat, wo man sich entscheiden muss. Seitdem es N24 Doku gibt, fällt mir das schon deutlich leichter, weil wir unser Doku-Publikum eben auf N24 Doku bedienen können und über Welt, den Hauptsender, dann diese Nachrichtenereignisse durchaus ausstrahlen können.
Eine kurze Frage noch, wenn man in deinem Büro sich umguckt, dann sieht man ein Bild, auf dem du mit Bill Clinton zusammen zu sehen bist. Wie kam es denn dazu?
Das ist lange her. Das ist eine bemerkenswerte Reise gewesen, die man damals noch machte. Auf Einladung und Initiative, muss man sagen, von Haim Saban, der damals ProSieben Sat.1 übernommen hatte nach der Insolvenz der Kirchgruppe. Und es waren damals sehr schwierige Zeiten. Wir hatten durch die Insolvenz von Kirch sehr viel Kredibilität im Markt verloren. Das war ein relativ langes Ringen, bis dann Haim Saban auch eingestiegen ist. Zwischendurch war das Regime der Insolvenzbanken, der insolvenzverwaltenden Banken, die dann auch im Aufsichtsrat waren. Das war insgesamt alles sehr unschön. Und es ging darum, die Senderfamilie wieder neu aufzuladen und die Vergangenheit abzustreifen. Und zu diesem Zweck hat Haim Saban als Hauptgesellschafter damals das, was heute auf dem Screenforce Day präsentiert wird, oder früher bei Big Picture für ProSieben Sat.1, das eben in Los Angeles zu veranstalten. Und so sind alle Vermarkter, alle Senderchefs und auch alle wichtigen Kunden im Jahre 2004 nach L.A. gereist und hatten 3, glaube ich, sehr intensive und für viele, eigentlich für alle, unvergessliche 4 Tage. Und am Abend des vorletzten Tages waren wir bei Heimsaban eingeladen bei ihm zu Hause und es gab ein Barbecue. Sehr nett, sehr familiär, wie Amerikaner das so machen. Nebenbei gemerkt auch ein tolles Haus mit einem.
Ich denke mal, er hat genug Platz gehabt, ne?
Ja, er hatte genügend Platz. Er war so über den Hügeln von Beverly Hills. Und das war wirklich ein netter Abend. Und plötzlich stand Heimsaban auf und sagte: So, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt noch einen Gast präsentieren, einen Freund von mir. Einem, der, als er noch im Amt war, dafür gesorgt hat, dass es den Amerikanern im Ganzen deutlich besser ging als heute. Bitte begrüßen Sie mit mir Bill Clinton. Und plötzlich stand für alle völlig unvorhergesehen und unerwartet Bill Clinton da, hielt eine kurze Ansprache mit einer doch, ja, unheimlich beeindruckenden Intensität. Ich glaube, jeder fühlte sich persönlich angesprochen. Also reden konnte der wirklich. Und ich glaube, allen fiel eigentlich die Kinnlade runter, dass also Bill Clinton da stand, das auf diese Art und Weise machte, sich gar nicht mal so unbeholfen über Medienpolitik und Medien in Deutschland äußerte. Und dann gab es für alle am Ende ein Foto. Bill Clinton hat sich also mit jedem fotografieren lassen, ein von ihm signiertes Buch, seine Memoiren und insgesamt ein unvergesslicher Abend. Und ich kann nur sagen, mein Eindruck war, dass alle Zweifel an ProSieben Sat.1, alle Nachwirkungen der Kirchinsolvenz im Markt von diesem Tag an wirklich verschwunden waren. Und heute noch treffe ich den einen oder anderen, der mit dabei gewesen ist, ob das jetzt Kunden, Agenturvertreter sind, oder auch ehemalige Kollegen. So eine gemeinsame Erinnerung schweißt doch zusammen.
Ja, das, also sowas können die Amerikaner, ne? Das muss man ihnen lassen. Letzte private Frage, etwas, was ich selber auch gar nicht weiß, aber wovon ich gehört habe, dass du wohl ein begnadeter Koch sein sollst. Stimmt das erstmal?
Na, begnadet bin ich sicher nicht, aber ich koche sehr gerne, ja.
Und das heißt zu Hause, wer hat da so die im Bereich der Kochlöffel das Sagen? Bist du das?
Das bin ich. Also wann immer ich Zeit habe und wenn ich dazu komme, koche ich. Und auch gerne für mehr Leute, ja.
Und was sind so deine, hast du so Spezialitäten, irgendwas, was du besonders gerne oder gut machst?
Na, was mir besonders Spaß macht, ist tatsächlich levantinische Küche. Also israelische Küche, arabische Küche, das sind Dinge, die mir schon Spaß machen und die auch zwar aufwendig sind, aber am Ende vom Resultat her den Aufwand lohnen.
Es klingt ja so, als wenn du dich da schon auch richtig reinarbeitest, weil das hat man ja jetzt nicht gelernt, zu Hause arabische Küche zu kochen, ne?
Nein, das macht man aus Spaß. Mich entspannt das einfach. Und wir fahren seit vielen Jahren jedes Jahr in den Nahen Osten nach Israel und dort kriegt man so viel Inspiration und Freude einfach an gutem, sehr intensiv gewürztem Essen. Das kann man dann auch hier in Berlin sozusagen zur Anwendung bringen. Ja.
Thorsten, war super spannend. Ich danke dir vielmals für die Zeit und ja, wünsche dir jetzt auch für alles, was an Projekten demnächst kommt. Wir sind alle natürlich gespannt darauf, was es noch ist. Ja, wünsche ich dir alles Gute und vielen Dank für die Zeit und das Interview.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.